Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Automatisch Sydney. Und diesmal starten wir komplett anders, weil normalerweise starten ja immer, dass wir irgendwie direkt drin sind. Aber heute wird es echt förmlich, weil wir haben nämlich einen sehr, ich sag mal, hoch angesiedelten Journalisten als Gast. Es ist nämlich der Chefredakteur von der Autobild. Es ist Robin Hornig.
Lieber Sinne, wenn du mich so ankündigst, dann muss ich schon gleich lachen, weil es ist normalerweise andersrum. Ich stelle dich in der Regel vor, ich interviewe dich und jetzt sitze ich gefühlt hier quasi am falschen Ende des Tisches, aber ich komme in die Rolle, ich verspreche es dir.
Ich finde es super. Ich finde es echt super, weil jetzt kann ich mal einen Chefredakteur anmoderieren. Wie oft ist denn das? Noch nie gewesen. Du bist Premiere.
Ja.
Erstmal Gratulation. Du bist ja jetzt Chefredakteur geworden neulich, ne?
Genau. Also wir hatten jetzt eine Übergangsphase und jetzt ganz offiziell. Und für mich ist damit auch ein Traum wahr geworden, muss ich sagen. Also einmal Chefredakteur zu sein und dann bei so einer tollen Marke wie Autobild, das hört sich jetzt Schleim an, aber das meine ich wirklich von Herzen, weil das wissen wir, wer Autos mag, der kommt möglicherweise um diese Marke auch nicht drum herum.
Und definitiv.
Das ist eine Leidenschaft, ganz klar.
So, jetzt dranbleiben. Es kommt ein kleiner Werbeblock. Aber hey, worum soll es gehen? Natürlich um Autos, in dem Fall über eine Autoversicherung. So ein Tarif. Also es gibt ja 4 Stück bei der Allianz Autoversicherung. Den Smart, Smart Plus, Komfort und Premium. Die können getuned werden. Da kannst du noch was zubuchen, wie ein Bonus-Drive oder einen Werkstattbonus oder so einen klassischen Premium-Schutzbrief. Das heißt, wenn du eine Panne hast, da hilft dir die Allianz. Also die bergen das Auto, sie transportieren das zur Werkstatt, sie zahlen sogar für die Übernachtung. Also kein Problem mehr, da kannst du auch gerne mal hängen bleiben, oder? Wenn ihr mehr Informationen zur Allianz Autoversicherung braucht, dann geht einfach auf allianz.de/auto und da findet ihr alles, was ihr wissen wollt. Oder ruft einfach in der Agentur an. Ja, ich meine, du bist ja auch schon lange an Bord. Ich meine, wir kennen uns selber jetzt 7 Jahre oder jetzt das 8. Jahr.
Achte Jahre. Da muss ich sagen, und eventuell willst du es gar nicht hören, aber das war noch die Zeit, wo man dich im Doppelpark oft gesehen hat.
Ach, guck mal.
Da haben wir uns kennengelernt.
Dann ist es ja noch länger her.
Das ist länger her, ja. Das war damals noch die Zeit mit JP, kann man ja sagen, an der Stelle. Und das war eigentlich sehr spannend, so diese ganze Entwicklung mitzubegleiten und dass man sich an verschiedenen Wegpunkten dann immer wieder trifft und austauscht. Man hat das Gefühl, man kennt sich sehr gut, beziehungsweise ich kenne dich sehr gut.
Ja, wir haben ja auch schon viel gemacht miteinander. Wir waren auf viele Präsentationen zusammen. Wir bestreiten ja jedes Jahr das Goldene Lenkrad. Quasi
richtig,
sozusagen.
Richtig. Ne? Auch dieses Jahr wieder.
Auch dieses Jahr wieder?
Kann man ja sagen.
Ich habe ja schon zugesagt. Jetzt nochmal öffentlich.
Hallo, ich wollte gerade sagen, damit kommst du aus der Nummer auch nicht mehr raus. Nee, das ist ja immer auch ein Riesenspaß, muss man ja sagen. Ja,
muss man mal erklären, das Goldene Lenkrad, wer es nicht kennt, ich glaube, da gibt es keinen von meiner Audience. Das ist ja halt ein Wochenende oder 2 Tage, wo wir halt testen. Wir testen Autos aus der Industrie unter verschiedenen Gesichtspunkten auf einer Rennstrecke.
Richtig. Also es sind Autos, die sind neu auf dem Markt und die werden in der ersten Phase von unseren Leserinnen und Lesern gewählt. Und was dann übrig bleibt, die Creme de la Creme, die trifft sich dann auf dem Lausitzring. Und da gibt es dann eine Jury, in der du unter anderem bist. Und dann testen wir diese Fahrzeuge sehr intensiv. Und in der Regel wird dann im November werden dann die einzelnen Gewinner der Kategorien bekannt gegeben.
Und das ist auch sehr anspruchsvoll, weil diesen Fragebogen, den wir ausfüllen und Punkte geben müssen, da guckst du dich manchmal um und denkst, ey, Wahnsinn. Dann musst du nochmal zum Auto nochmal gucken. Also das ist schon anspruchsvoll, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das ist ja auch unser Anspruch. Also wir testen ja wirklich Autos. Und wir testen diese Autos hart. Und du hast diese Punkteliste gesehen und musst dir einfach vorstellen, in der Redaktion machen wir sowas wirklich tagtäglich. Und da bleibt es nicht bei diesen Punkten, sondern das kannst du locker mit 20 multiplizieren. Und das sind alles Punkte, die wirklich hart abgeprüft werden.
So, jetzt siehst du mal, so hart ist ein Jurymitglied sein. Ne? Also alle denken immer, das wäre voll Spaß. Das ist harte Arbeit. Jetzt mal zurück zu deiner harten Arbeit, ja. Also wir haben ja noch eine große Schnittmenge. Die muss man auch ganz kurz erläutern. Wir sind ja eigentlich Kollegen, wenn man das so sehen möchte.
Richtig, richtig, richtig. Richtig.
Ich bin ja der Moderator von Autobild TV.
Autobild, das Magazin, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Herr Kollege.
Jetzt fängt er schon an, klug zu scheißern hier.
Ich habe extra gesagt, ich will nicht klug scheißern.
Du kitzelst das raus.
Du bist eben auch ein richtig guter Journalist. Du kannst etwas aus mir rauskitzeln, was ich vielleicht erst gar nicht so sagen wollte.
Da kommen wir später zu.
Nee, stimmt. Du moderierst für uns und auch das macht immer riesig Spaß mit dir. Also du hast eine wahnsinnige Kamerapräsenz und
jetzt hör mal auf, ich werde ganz
gut. Ja, doch, das muss man ja wirklich mal sagen. Das ist,
ich bin ja, zum Glück gibt es kein Video vom Podcast.
Ich meine,
wir sehen uns
nicht?
Jetzt gerade.
Warum
aber
eigentlich nicht?
Warum nicht?
Ja, warum nicht? Weil ne, wir sehen es ja hier im Video und der Anspruch ist ja eigentlich, sich so digital und so breit wie möglich aufzustellen. Wir machen hier ein Video, wir nehmen es auf. Warum kann man das nicht als Video auch bringen?
Ja, aber dann würde ich eine weiße Wand, ein weißes Hemd und dann so ein Gesicht von Robin sehen.
Mich guckt auch eh hier keiner an. Die achten ja auf dich.
Du bist Robin! So, jetzt gehen wir mal zu den Hard Facts, weil du hast einen Spitznamen von mir. Und zwar bist du das wandelnde Lexikon. Du bist ein Autolexikon. Also so eins habe ich noch nie erlebt. Bei den Dreharbeiten von Tuning Trophy warst du ja mit Gastjuror bei uns und da sprudelte das so bei Robin raus, irgendwelche Facts, da denkst du, Robin, woher weißt du das denn? Also egal, um welches Auto es ging, du sprudelst mit Informationen, mit Daten, mit allem drum dran. Also du bist wirklich mit Leidenschaft Autojournalist, ne?
Ja, absolut. Und man kommt auch gar nicht drum herum. Also ich mache das jetzt seit über 11 Jahren. Wir produzieren am Tag zwischen 20 und 30 Artikeln. Und viele davon lese ich auch.
Ich habe gedacht, ein Chefredakteur liest alle.
Naja, ab jetzt. Aber ich habe ja wirklich hier als Praktikant und Volontär angefangen und bin quasi über alle Stufen gegangen und auch durch alle Produktionsprozesse. Und man liest den ganzen Tag etwas zu Autos und jeder von den Zuhörerinnen und Zuhörern wird jetzt sagen, ja, wie geil ist das denn? Und ich sage, Traumjob. Ja, das ist super. Nein, das ist wirklich ganz toll. Sicherlich muss man sich auch mit dem einen oder anderen sehr kritisch auseinandersetzen, aber auch das macht Spaß. Es sind einfach tolle Themen. Und das, ich wache jeden Tag auf und sage, was für einen tollen Job ich habe und freue mich auch abends, wenn ich wieder nach Hause komme. Das liegt mir eben nicht schwer auf der Seele und das ist toll an diesem Beruf. Aber ich glaube, da geht es dir ganz ähnlich. Cool, ich versuche gerade die Rollen zu wechseln, merkst du das?
Merke ich, aber jetzt bleiben wir mal bei dir. Also das heißt auch, obwohl von einem, also du warst ja Vize quasi, der zweite Mann bei Autobild, jetzt bist du ja Chefredakteur, das heißt, du hast ja eine ganz andere Verantwortung. Und selbst mit dieser neuen Verantwortung, mit, ich nehme es mal vorweg, ihr wollt ja jetzt digitaler werden, ihr wollt ja quasi eine 2.0 machen, so nenne ich es mal. Und selbst damit sagst du noch jeden Morgen und jeden Abend, wie geil ist das?
Ja, absolut. Absolut. Also es geht um das tollste Thema der Welt, um das Auto, um die Mobilität. Und egal, welche Herausforderungen wir haben, und das ist ja auch völlig normal, dass man sich weiterentwickeln muss. Also ich gucke auch gerne in den Spiegel und sage, Robin, was musst du möglicherweise ändern? Hast du vielleicht auch hier und da etwas, was du weiterentwickeln kannst? Und das gilt natürlich auch für diesen Beruf. Und von daher müssen wir uns auch digitalisieren, ganz klar. Machen wir ja auch schon seit Jahren. Also,
ich habe immer noch eine Zeitung in der Hand.
Ist auch gut so. Ja, aber genau darum geht es ja. Wir sind ja als Marke eben so breit aufgestellt, dass du in den Supermarkt gehen kannst und findest uns im Regal. Oder du suchst etwas zu einem Auto und findest uns auf dem Handy und bekommst dann hoffentlich auch noch eine gute Kaufberatung oder wirst unterhalten auf YouTube. Und das ist ja auch genau der Anspruch, alles so breit zu streuen.
Den ersten Feed, den ich heute bei Instagram gesehen habe, war von euch der neue ID3, das Facelift.
Richtig, der Peter-René Fischer war da in Wolfsburg und hat sich den angeschaut. Und natürlich ist dann eben der Anspruch, wir sind heute damit dann eben rechtzeitig rausgegangen. Da lag eine Sperrfrist auf dem Thema. Wir sehen natürlich manche Fahrzeuge auch schon etwas vorab, müssen dann eine Sperrfristerklärung abgeben und dürfen dann zum Datum X raus. Und das war heute der Fall. Und dann durften wir das Facelift oder dürfen wir das Facelift vom VW ID.3 eben zeigen. Wir stellen das auf Instagram vor, wir zeigen das im Video auf YouTube, auf unseren Kanälen und wir haben es natürlich im Heft, was jetzt am Donnerstag rauskommt. Da dann mal ein bisschen Zeit verzögert, aber das ist eben auch der Anspruch.
Was heißt denn Sperrfrist? Also für die Leute, die jetzt nicht wissen, was eine Sperrfrist ist. Wie lange, bevor ihr es veröffentlicht dürft, wie lange vorher seht ihr schon das Auto, wenn es ein neues ist oder ein Facelift wie jetzt beim ID.3?
Ja, sag ich mal im Schnitt zwischen 6 und 8 Wochen vorher. Es kann aber auch schon mal ein halbes Jahr vorher sein. Und das hat auch macht auch einen Reiz des Berufs aus. Du bist eben auch wirklich nah an der Industrie, bekommst Informationen und siehst auch Fahrzeuge, die teilweise auch so gar nicht auf den Markt kommen, die anders auf den Markt kommen oder die dann eben genau so auf den Markt kommen und begleitest das mit. Und da sind wir uns auch dieser Verantwortung eben bewusst, weil da sind wir gewissermaßen auch Geheimnisträger und müssen damit dann eben auch verantwortungsbewusst umgehen. Und toi, 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 in der Regel schaffen wir das sehr gut, uns an dieser sogenannten Sperrfristen dann eben auch zu halten.
Also heißt, das ist ein Datum, was dann vorgegeben wird, dann darfst du erst öffentlich damit raus.
Ja, weil da gibt es dann eben auch andere Medien, andere Journalisten, die diese Fahrzeuge dann eben sehen. Und damit es dann quasi ein fixes Datum gibt, an dem dann alle raus dürfen und niemand irgendwie vorher das kommuniziert, erklärt man sich dafür bereit.
Aber bei manchen Sachen funktioniert es ja nicht. So beim GT3, als er kam, da wurde vorher schon geleakt. Und wie kann sowas passieren?
Da ja, denkt sich einer, er wurde ja nicht durch uns geleakt.
Nein, nicht durch euch. Nein, das wurde durch irgendjemanden geleakt.
Ja.
Und auf einmal war es dann auch schon, der Zauber war vorbei.
Ja, trotzdem, ich meine, der Zauber wird immer aufrechterhalten, weil es geht ja vordergründig um die neuen Fahrzeuge und die Spannung da drauf. Und wenn man dann mal was bei Instagram sieht, dann geht auch sofort der Pulsschlag eben hoch. Und es passiert. Dadurch, dass man, ich kann aber nicht für die Industrie sprechen, aber dadurch, dass man mit sehr vielen Medien auch in Kontakt ist und möglicherweise Materialien rausgibt, dass andere damit nicht so verantwortungsbewusst umgehen. Aber es ist einfach auch der Fakt, Sydney, mittlerweile hat jeder ein Handy und so ein Fahrzeug durchläuft so viele verschiedene Phasen in der Vorabproduktion. Dann hält jemand mal drauf und dann landet es im Netz. Ne? Das ist auch nicht immer absichtlich. Also einige machen es ja wirklich versehentlich, weil es eine Händlervorstellung gibt, Top Secret, und dann hat es doch mal jemand fotografiert.
Ja, ich meine, ich bin ja auch öfter mal in so Pilothallen beziehungsweise Prototypenhallen in Wolfsburg etc. Und da musst du ja eigentlich dein Handy abgeben. Aber auch bei mir ist es schon mal gewesen, da wurde es nicht abgenommen. Ah, oh, Sydney, alles klar, ja, komm rein hier. Und du denkst so, ich habe mein Handy noch.
Und, hast du was geleakt?
Nein. Nein, wirklich nicht. Also ich wollte, aber ich habe dann doch gedacht, nee, aber, lass gut sein.
Aber es kann ja immer mal passieren. Stell dir mal vor, du hättest jetzt in dem Augenblick was für Instagram gemacht, hättest dich gefilmt und hast gar nicht darauf geachtet, das im Hintergrund dieses Fahrzeug zu sehen ist. Oft passiert es nämlich genau so, aus einer Unachtsamkeit heraus. Ja, das passiert, ist für die Industrie sehr ärgerlich und da muss man auch drauf achten. Aber ich würde auch behaupten, es ist eben eine Zeit, wo sehr viel, sehr schnell dann eben auch online gehen kann.
Irre. Muss ich auch jeden Tag aufpassen bei mir in der Werkstatt. Da sind nämlich Projekte, die noch keiner.
Siehst du? Du hast den Vorhang da, ne? Den genau, grünen oder blauen
genau,
hast du da.
Ja, genau. Ja. Und dahinter sind dann die Projekte, die noch nicht öffentlich sind. Da muss ich mal stillschweigend.
Ich dachte immer, das sind die Sachen, die man nicht sehen darf. Also weil ihr nicht aufgeräumt habt oder so, die Schmutzecken.
Aber das hat jede Firma.
Oder ihr Pedro beruhigen. Dahinter versteckt oder so. Der wollte seine Ruhe haben.
Pedro, der bittet immer drum. Mach den Vorhang zu, ich will alle hier sehen. Gehen mir alle auf Nerven hier. Nein, aber da haben wir wirklich auch sowas wie eine Sperrfrist. Ein Sperrvorhang. Aber wir müssen ja jetzt, es tut mir echt leid, weil wir werden, normalerweise reden wir mal sehr lustig miteinander. Heute habe ich das Gefühl, wird es etwas ernster und es liegt nicht an deiner Person.
Wie hast du was vorbereitet?
Nee, gar nicht. Aber ich wollte genau ins Nest stechen, weil es geht, wie du gerade gesagt hast, es geht um Mobilität. Jetzt bist du eigentlich ein Petrolhead. Das weiß ich.
Ja, definitiv.
Ja, bist du.
Aber ich sehe immer noch nicht die Diskrepanz zu der Brücke, die du gerade jetzt irgendwie schlagen
willst. Lass mich die doch aufbauen, Mensch. Also, du merkst auch der Anspruch, des, wenn ich so einen Journalisten bei mir habe, weil ich denke, jetzt musst du mal richtig hier Brücken bauen, Moderationsbrücken.
Haust also, du einfach raus, Robin. Hau einfach Elektromobilität, raus. Nachhaltigkeit. Richtig. Wie stehst du dazu?
Wie siehst du denn die Mobilität in der Zukunft? Weil, mal ohne Scheiß, bei uns in der Firma, da geht es ja eigentlich nur um rein Emotionen, weil jeder hat einen Satz Felgen drauf, jeder hat einen Auspuff, jeder hat eine Motorleistung und ich mache ja Sachen, die die Welt nicht braucht, wenn du es mal ernst sagst, weil die kommen zu mir und möchten einen Satz Felgen haben, kommen zu mir, möchten eine Abgasanlage haben, also es geht nur um Emotionen. Jetzt sind wir ja gerade in so eine Transformation, die ich hätte niemals gedacht, dass das mich irgendwann mal trifft, weil ich gesagt habe, es geht um Emotionen. Also wenn einer, egal was für ein Auto fährt, der will geile Felgen haben. Der will Sound haben. Der will Optik haben. Und jetzt auf einmal tritt so eine Vernunftsmentalität ein. Ich glaube auch dem geschuldet, ich bin selber Elektrofahrer, ich fahre einen Taycan. Und bei mir geht es bei, also bei der Auslieferung des Taycans, hat mir mittlerweile mein guter Streckenkollege Lukas gesagt, der auch Porsche Cup fährt, also ich will damit nur untermalen, dass der auch so ein Petrolhead ist, sagt er zu mir, Sidney, ist zwar ein Porsche, aber du wirst nie über 200 fahren. Sag ich, also, Lukas, du kennst mich nicht. Wenn ich kann, fahre ich auch über 200. Und ich bin nur einmal seit 14.000 Kilometer über 200 gefahren. Weil der Challenge, der Struggle mit der Reichweite eliminiert jegliche Emotionen. Du bist nur noch wie so ein Roboter, dass du Reichweite generieren möchtest. Und du fährst auf Eco, also quasi auf Range Extender, also auf Range, auf das Programm. Das heißt dicke Felgen. Rollwiderstand ist für mich kein Thema. Also deswegen meine ich, diese Transformation erreicht mich auch. Und jetzt möchte ich mal wissen, wie ist das denn so bei euch angekommen, von den ganzen Lesern oder auch von der Industrie, die Politik, die da so zwischen den beiden Fronten steht?
Ja, du hast vieles letztendlich durch das, was du gesagt hast, schon vorweggenommen. Weil ich würde dich eben auch zu unseren Lesern mitzählen. Und du hast ja selber gesagt, du hast auch regelmäßig das Heft eben in der Hand. Von daher sehe ich da keine Diskrepanz zwischen einem Petrolhead und der Zukunft, zwischen der Gegenwart und dem, was auf uns zukommt. Ich glaube, dass wir uns weiterentwickeln müssen, auch in dem Bereich der Mobilität, auch was Nachhaltigkeit betrifft. Das sage ich jetzt weniger als Petrolhead, sondern eher als verantwortungsbewusster Mensch, dass ich sage, die CO2-Neutralität in der Mobilität ist wichtig. Und das sage ich unterstrichen, erst recht, wenn ich meine kleine Nichte mit ihren 8 Jahren sehe. Du hast Kinder, möglicherweise ist es dir da genauso wichtig. Und nicht nur, dass wir ihnen eine Zukunft geben, mit der sie arbeiten und leben können, sondern dass sie vielleicht auch in Zukunft selber darüber entscheiden können, wie sie mobil sein möchten und wie sie auch Petrolheads möglicherweise sein möchten. Von daher sehe ich da keine Diskrepanz. Ich gebe dir recht.
Ja? Eingreifen, weil sonst vergesse ich es gleich. Aber meinst du, dass der aktuelle Weg uns wirklich noch die Möglichkeit gibt, dass unsere Kinder, und ich meine, ich habe ein Erbe zu vergeben, ja, später, der hat basiert sehr auf Petrol, ob die dann noch in der Lage sind, eine freie Wahl zu haben?
Ich hoffe es. Sagen wir es mal so. Ich hoffe es. Und wir sprechen ja hier auch über einen sehr kleinen Bereich der Mobilität, was uns Petrolheads eben betrifft. Also auch du bist nicht jeden Tag mit dem Porsche unterwegs und erst recht nicht mit dem GT2 oder GT3. Das ist, glaube ich, nicht das Problem, vor dem wir stehen, sondern dafür wird es immer Räume, Rennstrecken, Möglichkeiten geben, sich auch damit zu bewegen, sondern es geht ja um das große Thema Mobilität. Und da gebe ich dir recht, wenn du jetzt auch die Emotionalität im Bereich Elektromobilität angesprochen hast, da ist möglicherweise noch Luft nach oben. Und man muss auch klipp und klar sagen, die Elektromobilität, wie sie aktuell existiert, steckt noch in den Kinderschuhen. Und ich persönlich finde das auch nicht unbedingt gut, dass wir jetzt auch Technologien haben, die noch so am Anfang stehen und man selber auch sich manchmal fühlt wie so ein Versuchskaninchen. Also wenn ich das Elektrofahrzeug laden möchte und feststelle, die Ladesäule geht nicht, oder ich habe sie erst gar nicht über meine App gefunden oder sie ist besetzt und dann muss ich dieses schwere Ladekabel hinten raus und anschließen und dann erkennt es das Fahrzeug nicht. Das sind alles so Sachen, wo ich sage, liebe Industrie, wir sind langsam an dem Zeitpunkt, wo es funktionieren muss. Und ich sage auch, liebe Politik, wir brauchen deutlich, deutlich verbesserte Ladeinfrastruktur. Und das ist ja auch die Aufgaben von uns auf der Medienseite, da unseren Leserinnen und Leser an die Hand zu nehmen und zu sagen, wir haben möglicherweise Sorgen vor der Zukunft. Wir wissen nicht so richtig, was auf uns zukommt, aber wir nehmen euch an die Hand und wir begleiten euch. Wir sind ein Wegweiser, wir ordnen ein, wir stellen die richtigen Fragen. Und deswegen finde ich es auch völlig legitim zu sagen, Elektromobilität zum aktuellen Zeitpunkt steckt noch in den Kinderschuhen und da muss ich noch viel tun, auf vielen Seiten. Wir haben ja auch noch andere Technologien, Wasserstofftechnologie.
Yeah.
Ja. Auch, yeah. auch da stehen wir ganz am Anfang. Es gibt noch einige Hersteller, die tatsächlich in Wasserstofftechnologie investieren. BMW, Opel, Toyota, um da nur ein paar Beispiele zu nennen. Und auch da sehe ich ein ganz großes Interesse. Und da müssen wir den Fragen eben auch nachgehen. E-Fuels, aktuell. Ganz großes Thema. Wie geht es damit weiter? Ist das zum Beispiel eine Möglichkeit, auch in Zukunft den Boxer, den Verbrenner von Porsche dann eben zu betreiben? Porsche betreibt übrigens gerade auch im Bereich E-Fuels sehr, sehr viel Forschung. Also da gibt es weitere Technologien.
Allerdings in Chile, ne? Ich meine.
Naja, irgendwo muss es ja herkommen. Ne?
Ja, aber da frage ich mich ja auch die Industrie, also die Technologie kommt ja auch aus Deutschland, ne?
Die Technologie, aber wir reden ja hier über den Antriebsstoff und in der Regel hast du jetzt auch nicht direkt in Dortmund die Ölraffinerie stehen.
Würde ich fördern. Wenn ich in die Politik wäre, würde ich sagen, also wenn das schon eine deutsche Firma ist, die da wirklich führend ist oder mitführend, also natürlich gibt es noch andere, aber und Porsche möchte das auch beflügeln, dann wäre ich als deutscher Staat, würde sagen, Leute, macht hier, macht was ihr wollt, ich gebe euch eine Plattform, damit wir da führend sind.
Ja, es ist ja gerade in der Diskussion, je nachdem, wann der Podcast hier gesendet wird, dass...
Wir sind da sehr, sehr zeitnah. Ne? Du kannst also alles rauskauen, was du möchtest.
Nein, aber es ist ja gerade in der Diskussion, wie stark eben die Entwicklung von E-Fuels nochmal gefördert werden soll. Und da gibt es ja Zeichen. Ich meine bloß, es müsste jetzt auch mal ein bisschen schneller gehen, weil dieses ganze Verbrenner aus 2035, das ist jetzt mehr oder minder beschlossen. Und da muss ich eben auch noch viel tun. Die Technologien müssen sich verbessern, die Infrastruktur muss sich verbessern. Wir brauchen auch klare Antworten, mit welchen Technologien es weitergeht. Kaufe ich mir heute ein Wasserstofffahrzeug, was übrigens auch noch sehr teuer ist, brauche ich doch eine gewisse Garantie, dass ich damit auch noch in den nächsten 5 Jahren locker unterwegs sein kann. Das Gleiche gilt aber auch noch für die Verbrenner. Auch aktuell würde ich überhaupt nicht davon abraten, zum Benziner oder Diesel zu greifen. Gerade der Diesel zum jetzigen Entwicklungszeitpunkt ist immer noch eine hervorragende Wahl. Ich brauche bloß eine Sicherheit, dass ich dieses Fahrzeug auch möglicherweise über 2035 hinaus A, betreiben kann und B, dafür auch noch ein Service geleistet wird. Klar, es sind die neuen Fahrzeuge ab 2035, die ja nicht mehr zugelassen werden, wenn sie nicht CO2-neutral sind. Aber es wird Fahrzeuge geben, die über diesen Zeitraum hinausgehen. Durchschnittsalter liegt mittlerweile schon fast bei 10 Jahren in Deutschland bei den Autos. Und da brauche ich eine Gewissheit. Und das kann ich keinem verübeln, wenn man dann eben ein bisschen Sorge vor der Zukunft hat. Und dafür muss man kein Petrolhead sein, sondern das betrifft uns alle.
Ja, aber das musst du dir mal überlegen. Du redest da so, also klar, es ist dein täglich Brot, aber wenn du das so runter, ja, nicht betest, aber wenn du so runter sagst, von wegen, ja,
da kommt
hallo.
Das Lexikon wieder, ne? Yeah. Da kommt das Lexikon
deswegen,
wieder.
Deswegen, ich habe gedacht, wie soll ich es nennen? Weil es immer auch der Anfang erst ist von der ganzen Geschichte. Nein, was ich sagen wollte, ist einfach, du sagst es einfach so, ja, dann ist vielleicht ein Benzin aus. Also das heißt nicht nur bei Neufahrzeugen, weil du hast das ja auch gesagt, kann ich den weiter betreiben? Und das ist ja ganz schlimm, wenn du das mal überlegst. Weltweit ist es ja nicht so. Und wenn wir, also ich finde das so schlimm, ich kann das gar nicht wirklich verarbeiten, wenn ich ehrlich bin, dass man sagt, ab 2035, das ist quasi in 10 Jahren, eine Dekade quasi, gibt es keine Benzinerautos mehr. und keine Diesel mehr. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen. Das heißt, wir stehen gerade vor einem Punkt, wo man weiß, ein E-Auto ist echt verdammt nochmal teuer. Das heißt, die breite Masse kann sich das nicht erlauben. Die breite Masse kann ja an der Infrastruktur auch gar nicht teilhaben. Ich aktuell bei mir in der Straße, mein Nachbar hat eine Wallbox, das ist so eine kleine Straße. Da wurde bei mir schon angezweifelt, ob ich eine Wallbox bekomme, weil der Querschnitt nicht reicht.
Da guck ich,
ne? So, jetzt überleg dir mal, da sind einzelne Familienhäuser und nicht mehr Familienhäuser in dieser Straße. Jetzt muss ja nur dieses Mehrfamilienhaus anstelle meines stehen. Dann bist du ja schon am Arsch. Das heißt, du kaufst dir dann noch ein Auto, was jetzt gerade sehr, sehr teuer ist und kannst noch niemals mobil sein.
Deswegen sage ich ja, wir stecken mit der Elektromobilität noch in den Kinderschuhen und da muss ich eben auch viel tun. Und da sehe ich auch uns als Marke in der Position, diese Fragen eben zu stellen und auch genau darauf hinzuweisen. Und täglich erreichen uns ja auch genau diese Fragen. Und nicht jeder ist so glücklich zu sagen, ich habe ein Eigenheim, ich kann mir überhaupt eine Wallbox dahin packen, sondern für viele ist auch ein E-Auto, der Preis eines E-Autos aktuell viel zu hoch. Also selbst ein gebrauchter Renault Zoe kostet momentan noch 20.000 Euro und da bekommst du keine Familie rein. Wir wissen, dass für die meisten Leute auch 5.000 Euro für ein gebrauchtes Auto viel Geld ist, auf das man lange gespart hat. Und da ist die Elektromobilität noch lange nicht angekommen. Und ich fürchte sogar, dass wenn wir in 10 Jahren an dem Punkt sind, dass wenn es dann Gebrauchtwagen gibt, so ist mein Eindruck, dann sind das ja auch E-Fahrzeuge aus der jetzigen Zeit, die um den Preis von 5.000 Euro möglicherweise liegen. Und da hast du eine komplett veraltete Technologie. Also es ist so, als wenn ich jetzt heute mit dem Smartphone, um hier keine Werbung zu machen, aber mit dem iPhone 5 möglicherweise noch unterwegs.
Oder so.
Und da ist es ja genau der Fall. Irgendwann werden die gar nicht mehr unterstützt. Also ich genau. Weiß gar nicht, aktuell liegt es irgendwie beim iPhone 10 oder so, die werden noch unterstützt. Aber alles, was davor ist, ist daddeldu. Und das möchte ich nicht, dass das mit der Mobilität, mit Autos eben passiert. Und da reden wir auch ganz offen drüber, weil das, was du ja gerade gesagt hast, oh, ich mach mir Sorge, ich habe Angst, wenn das eben passiert, da sitzen wir alle im gleichen Boot. Und ich möchte aber auch nicht, dass wir immer dieses Angstgefühl mit uns rumtragen, wenn wir über Mobilität reden, wenn wir über Autos reden, weil denk ein paar Jahre zurück, immer wenn es um Autos, um Mobilität ging, ey, dann hat unser Herz gepocht. Richtig. Nicht aus Angst, sondern weil wir gesagt haben, ey, das ist genau richtig. Unser Thema. Richtig. Und ich möchte eben auch, dass Mobilität, auch mit der Elektromobilität, weiterhin so attraktiv und emotional bleibt, so leidenschaftlich, wie wir das in der Vergangenheit auch hatten. Das muss der Anspruch sein. Und nicht, dass wir ständig Angst haben.
Richtig. Da ist aber ganz, ganz doll die Politik gefragt, ne? Ganz, ganz doll die Politik gefragt, dass die nicht nur hier. Also es ist
die Politik, aber ich habe auch immer gelernt, dass jeder bei sich selber anfangen muss. Und das heißt, wir müssen auch Druck machen, wir müssen fordern, wir müssen die richtigen Fragen stellen und darauf muss dann eben auch die Politik irgendwann reagieren. Einfach nur abwarten, Hände in den Schoß legen, kann ich niemandem empfehlen, sondern die richtigen Fragen stellen.
Okay, dann versuche ich es mal, die richtige Frage zu stellen. Meinst du denn, dass also wir hatten ja schon mehrmals EU-Gesetze, die dann wieder gekippt worden sind. Ne?
Boah, jetzt fragst du mich hier was.
AKW. Also nur ein Beispiel, ja?
Ja.
Meinst du, sowas kann uns auch passieren? Dass man auf einmal heißt, ah, was hat uns denn da geritten? Das schaffen wir gar nicht, was ich aktuell so sehe. Ich glaube, wir müssen noch mal 10 Jahre drauflegen. Oder auch erstmal auf Eis legen.
Sydney, so weit kann ich gar nicht in die Glaskugel gucken, in die Zukunft. Wer weiß denn, welche Entwicklungen uns noch bevorstehen? Also zum einen wissen wir nicht, wie sich generell die Welt weiterentwickelt mit der nächsten Katastrophe, die hoffentlich nie kommen wird. Könnte tatsächlich das zur Diskussion werden, ob man nochmal ein Gesetz überdenkt oder sogar tatsächlich abschafft. Aber es gibt so viele Technologien, anders gesagt, Sydney, hättest du vor ein paar Jahren, na, ich sag mal noch eher 10 Jahren gedacht, dass wir uns jetzt hier über den Laptop unterhalten, du in Dortmund, ich in Hamburg, sind wir ehrlich, nein. Können wir uns vorstellen, was in 10 Jahren ist? Nein, können wir nicht. Und ich hoffe nur, dass die Technologie auf so einem hohen Stand dann sein wird, dass wir uns in 10 Jahren angucken. Dann bin ich vielleicht genauso grau wie du schon lange. und darüber schmunzeln, dass wir uns damals Sorgen gemacht haben über die Mobilität und vielleicht die Mobilität in 10 Jahren noch viel toller ist, noch viel mehr Spaß macht, noch viel unkomplizierter ist. Wir vielleicht auch viel weniger Staus haben, weil Algorithmen viel besser Verkehr berechnen können. Also da gibt es ja auch viele positive Entwicklungen. Und ich finde, man darf es auch gar nicht immer so negativ sehen. Die Frage stellt sich eben auch, wir haben viel Einblicke in die Industrie sehen. Es wird viel im Bereich Elektromobilität eben auch geforscht und vor allem auch gerade viel umgebaut. Und wenn wir einmal uns dafür entschieden haben, das haben wir, diesen Weg zu beschreiten, beziehungsweise auch die Industrie, dann kannst du das natürlich so schnell nicht mehr umkehren. Und das ist auch in Ordnung, wenn du einen gewissen hohen Standard von Technologie irgendwann erreichen willst, dann musst du daran arbeiten. Und dahin sehe ich ja gerade, entwickelt es sich. Und da muss man dann auch die Hoffnung haben, dass das ein guter Weg wird. Und wir irgendwann sagen, Mensch, ey, der Elektromotor, das ist einfach das geilste Ding, was es gibt. Und ganz ehrlich, Sydney, an dem Punkt, du kannst dich besser daran erinnern als ich, als man so die ersten Turbomotoren hatte, die man dann durch ein, sag ich mal, mehr Ladedruck und anderes Luft-Benzin-Gemisch nochmal 100 PS rausholen konnte. Ey, da hat man die Hände geklatscht und hat gesagt, ey, das hätte ich beim Sauger nie geschafft. Wir wissen doch beide, dieser kleine Elektromotor, dieses kleine, leichte Ding, da kannst du locker 1000 PS rausholen und der hält und fliegt dir nicht nach 20.000 Kilometern um die Ohren. Also technologisch ist der jetzt schon auf einem ganz anderen Stand. Der Batteriestrang und die Energie ist eher das Problem. Aber dieser kleine Motor, ich werde dich da gerne nochmal dran erinnern, der hat schon verdammt viel Potenzial.
Also die Performance an sich, ich meine, ich bin ja gar kein... Ich sehe es ja gar nicht so schlimm, wie ich es jetzt vielleicht auch sich angehört habe. Ich habe jetzt natürlich die Zweifel geäußert. Aber die Performance, die dahinter steckt, die ist ja unumstritten. Ich finde es halt immer nur, ich finde es ist ein Antriebsstrang für mich. Eine Technologie, aber nicht die Technologie. Aber es wird als die Technologie verkauft. Ich hätte, glaube ich, also wenn sie einfach gekommen wären und hätten gesagt, Leute, es gibt jetzt nicht nur Benziner, Diesel, sondern auch noch Elektro. Und das ist eine geile Sache, da glauben wir dran. Lass uns das einmal probieren. Ich glaube, dann wäre alles ganz anders gelaufen.
Ja.
Weil da wäre Neugier auch da. Dann wäre auch nicht einfach diese Angst, die man jetzt quasi spürt, weil es heißt, man muss ja was verbieten, damit das andere Fuß fassen kann. Und ich glaube, wenn man da offen damit umgegangen wäre, wäre das alles vielleicht länger gedauert, mit Sicherheit. Aber ich glaube, man hätte mehr die Leute damit überzeugen können. Weil ich finde die Performance mega. Sonst hätte ich mir auch jetzt keinen als Feldversuch einen Taycan hier hingestellt. Ja, weil ich meine, das ist ein teurer
die
Feldversuch.
Die Performance natürlich schon per se dann, per Marke auf dem hohen Niveau ist.
Ja, genau. Das ist natürlich der Punkt, ne?
Ja. Ja, du hast jetzt angesprochen, wie es letztendlich zu dem jetzt gekommen ist, und das empfinden ja viele so, dass da viel Druck ausgeübt wird und dass Elektromobilität als die einzig wahre Mobilität eben dargestellt wird. Und ich gebe dir in Teilen eben auch recht, dass man vielleicht da ein bisschen den Druck rausnehmen müsste. Jetzt wurde zu diesem Jahr ohnehin die Elektromobilitätsprämie reduziert. Für Plug-in-Hybride entfällt sie komplett. Da merkt man schon, da wägen Leute jetzt mehr ab als in der Vergangenheit, weil die Anreize eben fehlen. Das ist auch gut, dass jetzt mehr abgewogen wird, weil man wieder verschiedene Aspekte eben in den Vordergrund stellt und auch vielleicht ein bisschen rationaler darüber spricht. Deswegen ist meine Ansicht, dass wir über das Thema Mobilität in der ganzen Breite sprechen müssen, immer. Nicht nur über Elektromobilität, auch über Wasserstoff, über E-Fuels, aber auch über die Verbrenner, den Benziner, den Diesel. Wir müssen auch über das Thema Hybridtechnologie weitersprechen, weil die wären auch von einem Verbrenner aus 2035 eben betroffen. Wir müssen auch über weitere Technologien sprechen. Fand ich ganz toll. Mazda hat mit dem MX-30 REV heißt der, den Wankelmotor zurückgebracht als Range Extender für einen E-Motor mit einer wirklich guten Reichweite, zumindest auf dem Papier. Und da sieht man ja auch, da passiert ja etwas. Und das muss man jetzt eben begleiten und sich genau angucken. Und den Raum dafür muss man definitiv zulassen. Ja. Also ich bin auch nicht dafür, dass man irgendwas dogmatisch durchdrückt. Auf gar keinen Fall.
Das stimmt.
Weil die Mobilität ist nichts, was uns aufgedrückt wird, sondern die Mobilität ist etwas, was wir jeden Tag erleben und was wir auch mitgestalten.
Das stimmt.
Das klang jetzt schon fast politisch.
Das war echt das. Also ich bin beeindruckt, was du da raushaust.
Und ich lese hier nichts ab.
Nee, du guckst mir tief in die Augen. Also du hast jetzt nichts abgelesen. Es sei denn, du hast einen guten Teleprompter. Jetzt holt er raus.
Ja, die Flasche Wasser rausgeholt, um ein bisschen nachzuölen hier.
Wie ist denn, aber da das ist schon richtig. Und ich meine, man muss ja auch diese ganze andere, den anderen Strang des autonomen Fahrens etc. pp. Und dieses Carsharing wird ja immer präsenter. Also bei mir kommen Leute wirklich rein, die haben kein Auto. Die haben auch gar keinen Besitzanspruch mehr. Und da frage ich mich, wow, wie machst du das? Also willst du nicht dein Auto haben? Nö. Also das heißt ja für mich, ein Kunde weniger, so oder so, weil wenn er kein Auto hat, will er auch nichts umbauen. Aber sei es drum, es ist schon krass, weil als ich 18 war, da war nichts größer, als sein eigenes Auto zu haben. Das gibt es ja gefühlt gar nicht mehr. Also doch, es gibt es noch, aber es wird so klein, diese Gruppe. Wie gesagt, ich merke es ja hier täglich, da kommen halt junge Leute rein, die einfach nur sagen, I don't care, ich habe das neue iPhone 14. Alles okay. Okay.
Aber ich glaube, wir hatten damals auch noch andere Möglichkeiten. Also ich kann es ja an der Stelle sagen, ich bin 41 und jetzt gar nicht so weit von dir entfernt und würde auch behaupten, dass wir damals auch ähnlich gedacht haben im Bereich der Mobilität. Und das Auto war absolut number one. Das stand und steht eigentlich auch immer noch für Freiheit. Ich kann mich hinbewegen, wo ich will. So. Und jetzt, wo du ein Smartphone hast und direkt mit den Leuten dann FaceTime sprechen kannst, ja, brauchst du dich möglicherweise nicht mehr bewegen. Von daher kann ich die Entwicklung ja schon verstehen. Man kann auch daran verstehen, dass man ein bisschen an dem Alten festhalten will. Aber im Bereich Mobilität ergeben sich gerade so viele neue Möglichkeiten. Ich bin auch nicht gerne mit dem Auto im Stadtverkehr unterwegs. Erst recht nicht morgens im Berufsverkehr. Und ich würde wetten, Sydney, es geht dir ganz ähnlich. Im Stau stehen tut keiner gerne. Und da kommen wir eben an den Punkt, wo ich sage, da sind Assistenzsysteme herzlich willkommen. Da sind Algorithmen, künstliche Intelligenzen herzlich willkommen. Da sind auch andere Mobilitätsmöglichkeiten und Lösungen herzlich willkommen. Ich habe morgens die Möglichkeit, fahre ich mit der Bahn oder fahre ich mit dem Auto. Was mich ärgert ist, dass ich mit beiden in etwa gleich lang unterwegs bin, nämlich eine Dreiviertelstunde. Im Auto ärgere ich mich über den Stau, in der Bahn darüber, dass sie proppevoll ist, oft auch noch ausfällt. Und sehe in beiden Bereichen ganz viele Verbesserungsmöglichkeiten. Und auch da muss man nicht dogmatisch vorgehen und sagen, jetzt fährst du nur noch Bahn, sondern eben auch die Wege aufzeigen, wie sich das Ganze dann verbessern kann. Und autonomes Autofahren, Ride-Hailing, mit Shuttlen unterwegs zu sein, das sind ja auch Möglichkeiten, die sich erst gerade aufzeigen. Und es hat überhaupt gar keiner mitgekriegt, nachdem immer gesagt wurde, das autonome Fahren, daraus wird nichts. Also ich hab wirklich die Zeit miterlebt, so 2017, 2018, da hieß es schon immer, 2020, dann ist es soweit, dann fahren wir komplett autonom, da hast du noch nicht mal ein Lenkrad vorne drin und da wurde schon ganz wild diskutiert und hat alles nicht geklappt, weil man festgestellt hat, das mit der künstlichen Intelligenz, das braucht noch so seine Zeit. Und jetzt habe ich durch Zufall gelesen, dass vor ein paar Wochen in den USA in der Nähe von San Francisco das erste Fahrzeug autonom auf der Straße unterwegs war und zwar um Personen zu befördern, im ganz normalen Verkehr, ohne Fahrer, ohne Sicherheitsfahrer. Und wer hat es auf den Markt gebracht, ist ein Startup-Unternehmen von Amazon. Und da sage ich, Vorsicht, da kommen auf einmal neue Player in den Automarkt, den wir nur kennen mit den großen deutschen, japanischen, asiatischen Marken. Da kommen Tech-Player wie Google, Amazon, die gestalten unsere Cockpits, die bringen die Software rein, und die bringen auch möglicherweise autonome Fahren viel schneller auf die Straße. Ich sage überhaupt nicht, dass das schlecht ist. Im Gegenteil, die wissen in vielerlei Hinsicht, wie man etwas besser macht, was ja, für die Massen auch besser funktioniert. Sei es Software für Cockpits. Das habe ich neulich erst gerade bei dir gesehen. Da ist nämlich, glaube ich, auch der Bildschirm ausgefallen, wenn ich richtig liege.
Nicht nur einmal.
Ja. ja, sei es die Software für Cockpits oder eben auch tatsächlich Mobilitätslösung. Und da wird sich auch was im Bild der Mobilität möglicherweise auch irgendwann mal im Straßenverkehr ändern. Also der Stellantis-Konzern, dazu gehören dann eben Peugeot, Opel und Co., hat ja schon bekannt gegeben, dass sie mit Amazon zusammenarbeiten. Und die werden an einer Cockpit-Generation arbeiten. 2025, 2026 wird man das möglicherweise das erste Mal sehen. Da lege ich ganz große Hoffnung rein, dass das einfach so sauber funktioniert wie auf dem Smartphone. Weil sind wir ehrlich, gerade was die Bedienung von Fahrzeugen heutzutage betrifft, und das ist immer komplexer geworden, ist es teilweise wirklich eine Katastrophe im Vergleich zum Smartphone, was die Komplexität eben betrifft. Da ist nichts intuitiv. Du musst dich teilweise immer wieder reinarbeiten. Sprachsteuerung ist immer noch nicht so. Da gehen viele auch immer noch ihren eigenen Weg. Und ich sage, Google, Amazon, in Teilen auch Apple, da passiert gerade viel.
Ja, das glaube ich auch schon. Also ich meine, aber das ist, wie du schon sagst, ist ja gar nicht verkehrt. Also um Gottes Willen.
Überhaupt nicht.
Das ist ja auch ein Teil.
Aber dadurch verändert sich auch, ja, genau, die Mobilität wieder. Das meine ich eben damit. Ne? Es ändert sich was. Es kommen neue Technologien. Es kommen neue Akteure hinzu. Und auf einmal sagt man, naja, ist eigentlich auch gar nicht so schlecht. Und im Herzen wünschen wir uns trotzdem irgendwo unser ganz einfaches Cockpit damals aus dem Golf 4 zurück, wo man ja einfach laut und leiser gedreht, ja, hat, seine Kassette, später seinen CD reingeschoben hat oder den CD-Wechsler hinten in der Radmulde noch hatte.
Was war das für Zeiten, ja, ne? So. Du hast das Magazin, ja, geladen, einmal die Woche, und irgendwann denkst du dir, ich glaube, es ist wieder soweit, ich habe alle durchgehört, mehrmals.
Ja.
Aber es war doch, ja, geil. Dann hast du eine Box gehabt, super, wo du die Cover drin gehabt hast. Ja. Weil du musstest ja wieder dann, oder du hast es zu Hause gemacht. Ah, das war schön. Du, ich gehe jetzt auch gerade auf Youngtimer, siehst du mal. Ich mache viele Youngtimer, viele Oldtimer.
Auch tolles Thema. Also wir haben ja auch noch gar nicht über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen. Aber ich finde es unter anderem auch nachhaltig, wenn man ältere Fahrzeuge auch über einen längeren Zeitraum wirklich im Straßenverkehr bewegt. Also ich rede jetzt gar nicht so sehr von den Sammlern, die alle Fahrzeuge wegstellen in ihre große Halle. Die gibt's ja auch. Und nein, ich finde es schön, gerade auch Youngtimer, Oldtimer auf den Straßen zu sehen. Das ist ein schönes Straßenbild. Und gerade in Hamburg haben wir eine unheimlich hohe Oldtimer-Dichte. Ich meine immer noch mit über 1% bei den Gesamtzulassungen. Also wow, das tut dem Straßenbild gut.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es auch super cool. Mir kommt jeden Morgen eine ältere Dame mit ihrem Käfer entgegen. Jeden Morgen. Es ist so cool.
Dir das gefällt, war mir klar.
Es ist so cool. Also wirklich. Und die hatten Spaß da drin. Aber im Winter auch mit, ja, dicker Jacke, weil die Heizung nicht mehr funktioniert.
Ja. Ja.
Aber das ist auch sehr nach. Also ich meine, ich wurde mal bei so einer Podiumdiskussion, ging es auch um Nachhaltigkeit. Und dann wurde ich wirklich quasi am Pranger gestellt. Herr Hoffmann, Sie als Tuner, das ist doch alles nicht mehr nachhaltig. Wie verantworten Sie das? Und da habe ich nur gesagt, also wissen Sie, eigentlich ist es ja so, wenn man das mal objektiv betrachtet, der Kunde kommt mit Geld zu mir und möchte das bestehende Auto umbauen. Das heißt, das Geld, was er gespart hat, ist weg. Und er fährt sein gebrauchtes Auto weitere 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jahre. Also heißt, er hat einen Zyklus des Neukaufes eigentlich ausgesetzt, weil das Geld hat er bei mir gelassen. Im besten Falle, für mich. Aber da habe ich nur gesagt, ja, was kann denn nachhaltiger sein? Das heißt, na klar, muss eine Felge produziert werden, aber kein ganzes Auto. Und er kauft kein neues. Das heißt, ist doch alles wunderbar. Haben sie nur gesagt, aus dieser Perspektive haben sie es noch nicht gesehen. Sie haben halt immer nur darauf geschimpft, dass ich halt laute Autos und Abgase produziere. Aber ich meine, da bin ich ja auch, habe ich auch ein Reglement. Darf ich auch nicht alles machen.
Ja, es ist eben das Gleiche wie bei der Elektromobilität, auch wenn es per se um das Thema Nachhaltigkeit geht. Auch ich finde, das muss man nicht zu aggressiv betreiben, sondern auch da kann man sich wirklich mal das Für und Wider anschauen und auch vielleicht für sich selber mal nachdenken, an welchem Punkt werde ich eigentlich nachhaltig oder wo kann ich nachhaltiger werden? Weil Nachhaltigkeit ist aus meiner Sicht letztendlich nichts anderes als Wandel. Und in der Regel tut Wandel weh. Es tut weh, wenn man lange Zeit lange Haare hatte und dann sich vielleicht irgendwann mal entscheidet, ich schneide mir den Zopf ab. Oder ja, dafür braucht man möglicherweise auch ein bisschen Zeit.
Oh ja.
Aber danach sagt man, war gar nicht so verkehrt. So, und ich glaube, an dem Punkt kommen wir ganz schnell bei Nachhaltigkeit. Wir kommen an den Punkt, wo man sich selber überprüfen muss. Und vielleicht kommt man auch an den Punkt, wo man sagt, das tut ein bisschen weh, weil ich ein bisschen was Gewohntes abgebe für etwas Neues. Aber es sagt doch niemand, dass das Neue sofort wehtut. Bei einer Nachhaltigkeit ist es, glaube ich, manchmal so, dass es auch damit verbunden ist, dass man seine Komfortzone verlassen muss. Und dann muss man eben auch gucken, wie weit kann ich eben gehen. Ich kann von gewissen Personen nicht verlangen, dass sie morgens, wenn sie auf dem Land leben und beispielsweise im Pflegedienst arbeiten, dann ständig mit dem Bus unterwegs sind oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln, die es in dem Sinn dann gar nicht gibt, damit sie zur Arbeit kommen, und muss da auch Nachsicht haben, dass es da Personengruppen gibt, die lange auch noch mit ihrem Auto und möglicherweise auch noch mit ihrem Verbrenner unterwegs sind. Bloß da, wo es möglich ist, nachhaltig zu werden, müsste man möglicherweise auch den Schritt gehen. Und ich bin gerne dazu bereit. Lass mich gerne auch ein bisschen drängeln, weil sonst würde ich es möglicherweise auch gar nicht machen. Auch das weißt du ja vielleicht von den Haaren. Man braucht immer noch mal so ein, zwei Personen, die sagen, wäre es vielleicht nicht ganz gut, wenn man das ändert.
Ich wurde nicht gedrängt. Ich wurde, mir wurde die Entscheidung, wie soll ich sagen, beflügelt. Sie wurde beflügelt, die Entscheidung. Ja.
Aber das ist doch ein tolles Sinnbild. Nachhaltigkeit ist wie ein alter Zopf, den man vielleicht, nein, andersrum. Zur Nachhaltigkeit kommen wir, wenn man auch mal einen alten Zopf abschneidet. So.
Und den dann wieder abgibt für eine Perücke.
Ja. Hast du die zu Hause liegen?
Ja, wenn ich mal keine Haare mehr habe, dann lasse ich die so ein Fifi rausmachen. Kann ich sagen, hey, das ist mein Haar. Also ich habe wirklich geweint. Ich habe wirklich eine Träne vergossen.
Das ist ja auch okay so, aber A, steht es dir jetzt mit den kurzen Haaren, und B, habe ich das Gefühl, du fühlst dich auch ganz wohl damit. Also ja. Genau die richtige Entscheidung. Und wie gesagt, lass uns das echt auf die Nachhaltigkeit möglicherweise übertragen. Da gibt es ein paar Punkte, wo man sagen kann, da vergieße ich jetzt mal kurz eine Träne, aber dann geht es auch weiter, und das ist auch in Ordnung so.
Das stimmt. Und da trenne ich mich mal von Auto, weil... Aber da siehst du, da fängt sie an. Nachhaltigkeit ist ja nicht, dass man sich von dem Auto trennen muss. Eigentlich, dass man es behalten muss. Das schmerzt auch manchmal.
Ja, und erst recht, guck mal, auch das ist ja wieder eine Luxussituation, aus der man heraus argumentiert. Welches Auto behalte ich jetzt? Von welchem trenne ich mich? Sind wir ganz ehrlich, viele davon sind von den Leuten sind einfach froh, wenn sie ein Auto haben, was einigermaßen funktioniert. Und ich möchte auch nicht, dass diese Menschen abgehängt werden. Erstens, weil die Autos immer teurer werden, das passiert gerade, weil die Technologie sich immer weiterentwickelt und ich dann noch mit meinem Kassettenradio irgendwie unterwegs bin. Diese Menschen dürfen wir nicht abhängen. Und das meine ich wirklich aus dem Herzen. Ich kenne genug, und ich möchte, dass die auch weiterhin mobil sein können. Und auch das bedeutet Mobilität der Zukunft.
Das ist richtig. Und das ist ja das, was wir gerade hatten mit der Preisthematik, wie du schon gesagt hast. Und auch mit der Energie, also woher auch denn immer. Also ich meine, die Infrastruktur, egal ob es Wasserstoff ist etc. pp., es muss halt gegeben sein. Oder auch die Benzinpreise dürfen auch nicht immens teurer werden, weil es...
Weißt du, wie viel jetzt ein neuer Golf kostet? Gerade hat VW nochmal die Preise angehoben.
Ach was.
Einstiegspreis. Okay, du hast 1,5 TSFI mit 130 PS als Einstiegsbenziner. Aber wie viel hast du gesagt?
Wahrscheinlich nackter Golf fängt an bei über 20 auf jeden Fall.
31.000 Euro.
Nein.
31.000
nackter Euro, so Golf.
Einstiegsvariante, ja. Ja, da guckst du.
Ernsthaft?
Und ja, Sydney, an dem Punkt sind wir angekommen. Und da...
Warte mal, normaler Einstieg... Nee, warte mal. Wie lange habe ich denn kein Golf konfiguriert? Also ich habe einen Golf R konfiguriert, ja, aber da habe ich mich schon auf dem... Ne? Also habe ich auch schon gedacht, ai. 31.000, ein Basisgolf.
Ja, und das ist ja nicht nur bei VW so. Also das ist auch bei anderen Herstellern, dass die Preise... enorm gestiegen sind. Die Gründe sind uns alle bekannt. Das kam aus der Corona-Krise, aus der Chip-Krise, aus diesem verdammten Ukraine-Krieg. Und ich sehe auch immer noch nicht das Ende. Und da entfremdet man sich, beziehungsweise entfernen wir uns immer mehr von dem, was sich die meisten Leute eigentlich leisten können. Und vom Neuwagen spricht doch sowieso schon keiner mehr. Von daher wird diese Frage, wie sind wir unterwegs, was wird mein neues Auto? Das ist ja eine Frage, die uns ständig gestellt wird. Und da wollen wir auch als Autobild, sage ich ganz ehrlich, die besten Antworten geben. Und da müssen wir Antworten geben für 5.000 Euro, da müssen wir Antworten geben für 30.000 Euro.
Jetzt habe ich mal eine Frage. Du bist ja eigentlich, sagen wir mal, europaweit unterwegs, ne? Autobild.
Ja. Weltweit sind wir.
Weil wir jetzt gerade über Europa es behandelt haben, jetzt wollte ich genau darüber hinaus, weltweit. Was ist denn weltweit die Situation? Ist es da genauso? Was Energiepreise, also sprich Sprit, was Autofinanz, also was die Neupreise angeht, ist es da genauso gestaffelt?
Ähnlich. Also in den USA hast du auch einen starken Preisanstieg durch die Inflation gesehen. Das ist an denen jetzt auch nicht vorbeigegangen. Möglicherweise gehen die Märkte da anders mit um. Du hast ohnehin ja schon anderes Kaufverhalten in den USA als in Europa oder Deutschland. Da kauft man ja ein Auto fast in der Regel nicht, sondern man liest. Da geht ja übrigens auch bei uns mehr der Trend hin und das dann immer nur für eine kurze Dauer. Und deswegen glaube ich auch, dass andere Arten, sich ein Auto zuzulegen, so drücke ich es jetzt mal aus, auch in Deutschland mehr auf dem Vormarsch sind. Wir haben das im letzten Jahr gesehen, dass das Thema Leasing stark zugenommen hat. Das ganze Thema Auto-Abo, wo da mehr oder minder alles all-inklusive ist, außer der Sprit, hat nochmal deutlich zugenommen. Das heißt, Menschen setzen sich damit auseinander, wie beschaffe ich mir ein Auto, wie lange halte ich ein Auto und wie finanziere ich das Ganze auch. Du machst Bar, ne? Du machst nach wie vor Bar, nachdem du nochmal 20% runtergehandelt hast. Und dann haust du Bar auf. Hier sind diese großen, diese gebündelten Geldscheine, die so zusammengerollt sind. Das ist, glaube ich, so deine Taktik, ne?
Nein. Auch nicht mehr, weil die.
Ich stelle mir das gerade vor, wie du in deinem Porsche-Händler in Augsburg ist, der.
Ja, richtig.
Wie du bist oder so.
Also, pass mal
dicke
auf.
Dicke Bündel aus der genau. Tasche.
Ja, wie ist das mit Barzahlung? Also ich hätte gern den jetzt bar bezahlt. Nee, das kriegst du nicht hin. Nee. Aber mache ich auch nicht. Aber ist ja auch, wäre auch echt blöd, weil ich meine, man muss ja auch Steuersparmodell nehmen. Leasing muss man ja natürlich, ne? Man muss ja die Kosten ja auch reinrechnen. Nein, aber ich meine, wenn ich privat was kaufe, dann natürlich bar. Also versuche ich es bar zu machen. Aber auch das ist natürlich ein Luxus. Das kann auch nicht jeder, sage ich mal ganz ehrlich. Und auch da
gehe ich in der Regel von aus, ja.
So, und ich meine, natürlich ist es mein Job, sage ich mal, das auch zu tun, im Sinne, dass ich dann halt mehrere Autos als Projekte habe, weil ich auch immer meinen Kunden zeigen möchte, was geht und was geht nicht. Aber wird man denkt immer, ich fahre mit diesen Autos immer jeden Tag durch die Gegend und freue mich meines Lebens. Ist aber nicht.
Ja, und genau an dem Punkt sind wir ja, wenn wir über Petrolheads sprechen. Tuning, sein Auto pflegen, lieben, damit man am Wochenende unterwegs sein, abends mal in den Sonnenuntergang fahren. Das ist für mich Petrolhead sein. Aber die Mobilität, hier morgens zur Arbeit fahren durch den Stau, das hat wenig mit Petrolhead sein zu tun, sondern das ist einfach nur Mobilität. Und ich finde, da müssen wir einfach auch differenzieren in der Diskussion. Wenn es um die Zukunft geht, reden wir über die Mobilität. Um das Kommen von A nach B oder sich das Bewegen von A nach B oder reden wir davon, ob man am Wochenende eine schöne Ausfahrt macht oder sich an der Tankstelle trifft.
Oder auf der Strecke. Oder. Ja, ich meine, also das stimmt schon, da gebe ich dir recht. Ich meine, tagtäglich, ich fahre ab GTI oder Skoda, einen ganz alten Skoda hier oder einen T5 oder das, was gerade da ist bei uns. Weil ich meine, du fährst ja nur von A nach B. Da juckt es dich eigentlich nicht, was du fährst.
Das sogenannte Alltagsfahrzeug. Und sorry, aber wenn wir über Mobilität sprechen, dann geht es ja viel mehr um Alltagsfahrzeuge. Und ich glaube, da dürfen wir als Petrolheads auch dann selber nicht wieder dogmatisch sein, sagen, ihr wollt uns das alles verbieten. Nein, es geht doch gar nicht möglicherweise um diesen oder jenen Aspekt, sondern es geht um die große Mobilität im Allgemeinen. Es geht um die Alltagsfahrzeuge.
Was fährst du denn privat für ein Auto? Tada! Und jetzt hier, jetzt will ich was hören.
Ich
nicht Alltagsauto.
Nicht das Alltagsauto, nee, ich wollte dir jetzt tatsächlich sagen, aus meiner großen Garage mit den 500 Autos, was ich davon regelmäßig fahre. Nein, ich habe ein einziges Auto auf mich privat zugelassen. Das ist ein Toyota Celica GT, Baujahr 1994. Keine GT4. Hat folgenden Hintergrund. Ich habe mir das Auto gekauft und habe gesagt, ich möchte alles an dem Auto selber machen. Mit der GT4 wäre ich möglicherweise überfordert gewesen. Dann hätte ich es auch auf das Budget irgendwann gesprengt. Ich mache alles an dem Auto selber. Ich bin Autodidakt. Ich habe mir alles über YouTube-Videos beigebracht und wechsle mittlerweile auch auf Fahrwerk und. Auch klassisch tatsächlich am Straßenrand aufgebockt, ohne Hebebühne. Manchmal dann irgendwie noch mit so einer Leihwerkstatt. Und habe daran einen riesigen Spaß, weil es mich total entschleunigt.
Das ist cool.
Man hat eine Aufgabe, man liegt abends im Bett und überlegt sich, verdammt, da hinten an dem Bremskolben, da ist mir jetzt die eine Schraube abgerissen. Wie kriege ich die vernünftig raus? Oder man sucht Teile, Originalteile, du kennst das bei eBay Kleinanzeigen.
Ja.
Ey, da geht mir so das Herz auf. Man sitzt in dem Auto, man hat alles selber gemacht, man weiß, wie es funktioniert. Es ist so ein tolles Gefühl und ich ärgere mich, dass ich nicht früher angefangen habe, an Autos selber zu schrauben. Aber damals fehlte mir das Verständnis, teilweise auch das Geld, weil das merkt man schon. Man braucht vernünftiges Werkzeug in der Regel und vernünftiges Werkzeug ist in der Regel auch deutlich teurer in Ersatzteile, auch bei vielen Fahrzeugen, selbst bei einem Toyota von 1994.
Gerade da. Ja, das ist auch cool. Und Alltagsauto ist wahrscheinlich ein bunter Strauß, weil ich meine, du bist ja an der Quelle, oder?
Ja, wir haben einen Testwagen. Wir haben einen Testwagen. Und ich muss wissen, wie der neue Golf fährt. Genauso eben auch muss ich mir verschiedene Technologien, Plugins oder auch Elektromobilität angucken. Und da haben wir natürlich den großen Luxus, hier auf Testwagen zurückgreifen zu können. Und das ist sehr interessant, weil es gibt, und das kann ich wirklich an der Stelle sagen, es gibt in der Regel keine schlechten Autos mehr. Stimmt. Das war vor 10, 15 Jahren vielleicht noch anders. Aber sie haben ihre Eigenheiten. Und da muss man aber auch immer wieder sagen, je nach Lebenslage, nach Benutzerprofil habe ich unterschiedliche Autos oder brauche ich unterschiedliche Autos. Und auch da müssen wir aufpassen, dass wir nicht pauschalisieren, dass wir sagen, der BMW 3er ist das beste Auto. Nee, für wen ist der BMW 3er in der Konfiguration möglicherweise das beste Auto? Auch damit setzen wir uns immer mehr hier auch bei Autobild auseinander, dass wir tatsächlich uns anschauen, für wen passt gerade welche Mobilität? Und ich glaube, da werden wir uns auch in Zukunft mehr hinbewegen, auch als Kaufberater zu agieren. Weil die Fragen sind da. Welches Auto kaufen wir als nächstes? Wie lange soll ich mein Auto noch kaufen? Etc. etc. Du kennst die Fragen.
Ja,
du kennst die Fragen. Dich fragt man ständig, guck mal, mir ist was kaputt gegangen oder kann ich mir das und das kaufen? Das sind die Fragen, die gestellt werden.
Das ist quasi die Aussicht für Autobild 2.0 in der Zukunft.
Autobild als Kaufberater unter anderem. Trotzdem dürfen wir und wollen wir auch das Emotionale, die Petrolheads nicht vergessen, weil das sind auch wir und da müssen auch alle mitgenommen werden. Also den Anspruch habe ich schon. Und du hast es ja auch gerade im Gespräch gemerkt. Ich finde, man darf nicht nur immer auf sich selber gucken, sondern es ist viel wichtiger zu gucken, was wird gefragt. Ich sage, wenn ich ein Bäcker bin und backe richtig gerne Croissants und die Leute wollen aber nur ein Mehrkornbrötchen kaufen, na, dann mache ich doch ein Mehrkornbrötchen. Und genauso gucken wir eben auch, was wird gefragt, was interessiert unsere Leserinnen und Leser und liefern genau darauf eben die Antworten. Und es geht nicht darum, was ich will oder was andere wollen, sondern was die Leserinnen und Leser wollen. Ne?
Robin,
das war schon wieder so ein Wort
ehrlich,
zum Sonntag.
Das war jetzt hier, aber das war jetzt quasi das Wort zum Schluss. Nee, war wirklich sehr, sehr schön wie immer mit dir. Es ist immer, du hast ja auch so eine beruhigende Stimme, muss ich ganz ehrlich sagen, ne?
Ja, das sehen manche aber auch anders.
Wahrscheinlich in der Redaktion.
Ich glaube, es liegt am Gegenüber. Man muss auch sagen, es liegt am Thema. Da rede ich eben auch wirklich, wirklich gerne drüber. Das macht eben Spaß.
Es ist, du solltest Hörspiele machen. Autohörspiele.
Ja, beruhigend zum Abend über die Mobilität von morgen reden.
Meine Jungs würden es sich anhören.
Du erzählst Quatsch.
Wirklich? Ich rede die ganze Zeit über Autos mit denen.
Du redest aber anders über Autos mit denen. Ich bin auch manchmal froh, nicht über Autos reden zu müssen, sage ich auch ganz ehrlich.
Ja, aber irgendwie, deswegen heißt ja auch der Podcast Automagic Sydney, man kommt immer irgendwie aufs Auto. Also egal, wo ich bin beim Friseur, die labern mich zu mit einem Auto. Ich bin beim Einkaufen, die Kassiererin erzählt mir was von Auto.
Ich verstehe das gar nicht, warum die Leute dich immer mit dem Auto in Verbindung bringen.
Ich verstehe das auch nicht. Dabei würde ich auch gerne mal übers Kochen reden oder sowas, weißt du? Oder übers Wetter. Wie oft stehe ich an der Kasse und sage, boah, ist das ein geiles Wetter, endlich ist es warm. Da guckt die mich an und sagt, sind Sie mit Kabel unterwegs?
Und dass du über Kochen reden willst, das stimmt doch auch nicht so. Ich habe dich ja oft mit Steffen Hensler zusammen erlebt, da habt ihr auch nur über Autos geredet.
Ab und zu auch, ich bin jetzt bald bei ihm und dann werde ich ihn auch, wie nennt man das, man grillt ihn, ne? Ich werde ihn so in Grund und Boden, werde ich ihn kochen.
Ist da nicht irgendwie eine Sperrfrist drauf auf dieser Meldung? Darfst du das an der Stelle schon sagen? Oh, guck da gerade.
Ich hab so. Also ist es ein Teaser.
Somit wissen wir auch, was ein Sperrfristbruch ist.
Ich habe nichts unterschrieben. Von daher ist alles gut. Also irgendwann mal eines Tages werde ich da mal auftreten. So in dem Sinne. Robin, ganz, ganz lieben Dank.
Lieber Sydney.
Du musst jetzt in einer Besprechung, ne? Ich habe schon gehört, du bist hart getaktet. Jetzt als Chefredakteur bist du ja nur noch on the go.
Ja, unsere Besprechung ist ja quasi deine Werkstatt. Also, wenn du über das nächste Projekt sprichst, sprechen wir hier auch über das nächste Projekt.
Ja, da müssen wir nochmal was nachlegen,
und,
ne?
Und grüß mir deine Jungs in der Werkstatt. Das ist mir ganz wichtig. Das ist eine ganz tolle Truppe. Und genauso haben wir hier auch bei Autobild eine tolle Truppe, auf die ich mich freue. Und das möchte ich zum Schluss auch nochmal betonen. Autobild, das ist nicht der Chefredakteur, sondern das ist das ganze Team. Das sind unsere Redakteurinnen und Redakteure, die hier testen, schreiben und auf die ich mega stolz bin.
Und coole Videos machen.
Coole Videos machen.
Richtig. Grüß sie lieb und
mach ich.
In dem Sinne, wir sehen uns beim Goldenen Lenkrad.
Spätestens.
Spätestens. Spätestens. Stimmt, das dauert noch ganz schön lange. Also wir sehen uns vorher.
Auf jeden Fall. Mach's gut, Robin, pass auf dich auf.
Ganz lieben Dank.
Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.